Rainer, lies mal vor. Kapitel 11. Erscheinungen. Auf der Fahrt durch die dunkle Stadt sprach Franz kein Wort. Sein Geist beschäftigte sich mit dem, was er über Luigi Vampa gehört hatte, denn es war ihm befremdlich erschienen, dass Pastrini dabei den Namen seines Gastgebers auf Monte Cristo genannt und diese Insel als Schlupfwinkel der Banditen bezeichnet hatte. Dabei erinnerte er sich, dass er bei seiner Landung auf Monte Cristo bei den Matrosen auch zwei flüchtige Banditen getroffen hatte. So sehr auch all dies seinen Geist beschäftigte, so war es doch völlig vergessen in dem Augenblick, wo er das düstere, riesige Gespenst des Kolosseums, auf das der Mond seine langen, bleichen Strahlen warf, vor sich sah. Der Wagen hielt, die jungen Leute sprangen heraus und standen vor einem Führer. Franz kannte das Kolosseum, denn er hatte es bereits mehr als 10-mal besucht. Aber auf seinen Gefährten, der das gewaltige Monument zum ersten Mal betrat, brachte der Anblick einen mächtigen Eindruck hervor. Man hat in der Tat, wenn man es nicht gesehen, keinen Begriff von der Majestät einer solchen Ruine, deren Verhältnisse in dieser geheimnisvollen Beleuchtung des südlichen Mondes verdoppelt erscheinen. Kaum hatte Franz gedankenvoll 100 Schritt unter den inneren Säulengängen gemacht, als er, Albert seinem Führer überlassend, der ihm den Löwengraben, die Loge der Gladiatoren, das Podium der Cäsaren zeigen wollte, eine halb in Trümmer zerfallene Treppe hinaufstieg und sich im Schatten einer Säule vor einem Ausschnitt niederließ, der ihm den Granitriesen in seiner ganzen majestätischen Ausdehnung zu erfassen gestattete. Franz war ungefähr eine Viertelstunde hier und blickte jetzt nach Albert hinüber, der, begleitet von 2 Fackelträgern, aus einer Vertiefung am anderen Ende des Kolosseums hervorkam. Die Führer stiegen eben wie Schatten, die einem Irrlichte folgen, von Stufe zu Stufe zu den Vestalinnen vorbehaltenen Plätzen hinab, als es ihm schien, als hörte er in den Tiefen des Gebäudes einen von der gegenüberliegenden Treppe abgestürzten Stein rollen. Es kam ihm vor, als wäre der Stein unter dem Fuß eines Menschen gewichen und als vernähme er ein Geräusch. Nach einem Augenblick erschien wirklich ein Mensch. Er trat allmählich aus dem Schatten hervor, während er die von dem Monde beleuchtete Treppe hinaufstieg. Es konnte ein Reisender sein wie er, der eine einsame Betrachtung dem Geschwätz seiner Führer vorzog, aber aus dem vorsichtigen Zögern, mit dem er die letzten Stufen erstieg, aus der Art und Weise, wie er auf der Plattform angelangt stillstand und zu horchen schien, ging klar hervor, dass er zu einem besonderen Zweck gekommen war und auf jemand wartete. Unwillkürlich verbarg sich Franz so viel als möglich hinter der Säule. 10 Schritte davon war das Gewölbe ausgebrochen und eine runde Öffnung ließ den mit Sternen besäten Himmel hereinschauen. Um diese Öffnung her, die vielleicht schon seit Jahrhunderten den Mondstrahlen Durchgang gestattete, wuchsen Gesträuche, deren grüne Umrisse sich kräftig von dem matten Azur des Firmaments abhoben, während große Lianen und mächtige Efeuranken von der oberen Terrasse herabhängen und sich, schwelgendem Tauwerk ähnlich, unter dem Gewölbe wiegten. Der Mann, dessen geheimnisvolles Erscheinen Franzens Aufmerksamkeit erregt hatte, stand so im Halbdunkel, dass man seine Züge nicht zu unterscheiden vermochte, doch war die Tracht des Unbekannten zu erkennen. Er war in einen großen braunen Mantel gehüllt, dessen rechte Spitze über die linke Schulter geworfen, den unteren Teil seines Gesichtes verbarg, während sein breitkrempiger Hut seinen Kopf bedeckte. Nur das äußerste Ende seiner Kleidung wurde von dem schiefen Licht beleuchtet, das durch die Öffnung drang, und ein schwarzes, einen Lackstiefel zierlich umschließendes Beinkleid gewahren ließ. Der Mann gehörte offenbar, wenn nicht der Aristokratie, doch wenigstens der guten Gesellschaft an. Er war ungefähr 10 Minuten anwesend und gab sichtbare Zeichen der Ungeduld von sich, als sich ein leichtes Geräusch auf der oberen Terrasse hören ließ. Im selben Augenblick verdeckte ein Schatten den Lichtschein, ein Mann zeigte sich an der Öffnung, tauchte seinen durchdringenden Blick in die Finsternis und gewahrte den Mann im Mantel. Sogleich ergriff er eine Handvoll herabhängender Lianen und Efeuranken, ließ sich hinabgleiten und sprang, sobald er nur noch 3 Fuß vom Boden entfernt war, leicht zur Erde. Dieser Mann zeigte die vollständige Tracht eines Trasteverinas. »Entschuldigen Sie, Exzellenz«, sagte er in römischem Dialekt, »ich ließ Sie warten. Doch nur ein paar Minuten, denn es hat soeben 10 Uhr geschlagen.« »Ich kam zu früh und nicht Ihr zu spät«, antwortete der Fremde, »also keine Umstände. Hättet ihr mich übrigens auch warten lassen, so würde ich vermutet haben, ein von eurem Willen unabhängiger Beweggrund halte euch zurück.« »Und Sie hätten recht gehabt, Exzellenz. Ich komme vom Castel San Angelo, wo ich die größte Mühe hatte, bis es mir endlich gelang, mit Beppo zu sprechen.« »Wer ist Beppo?« »Beppo ist ein Angestellter im Gefängnis, dem ich eine kleine Rente dafür zukommen lasse, dass ich erfahre, was im Inneren der Burg seiner Heiligkeit vorgeht.« »Aha, aha. Ich sehe, ihr seid ein vorsichtiger Mann, mein Lieber.« »Man weiß nicht, was geschehen kann, Exzellenz. Vielleicht werde ich auch eines Tages im Netze gefangen wie der arme Peppino und bedarf einer Ratte, um einige Maschen meines Gefängnisses zu durchnagen.« »Sprecht, was habt ihr in Erfahrung gebracht?« »Dienstag um 2 Uhr sollen 2 Hinrichtungen stattfinden, wie dies in Rom bei der Eröffnung großer Feste gebräuchlich ist. Einer von den Verurteilten wird durch Totschlag hingerichtet, Mazzolato. Er ist ein Elender, der einen Priester umgebracht hat, von dem er erzogen worden ist, und der keine Teilnahme verdient. Der andere wird mit der Guillotine enthauptet. Das ist der arme Peppino.« »Was wollt ihr, mein Lieber? Ihr flößt nicht nur der päpstlichen Regierung, sondern auch den benachbarten Staaten einen so großen Schrecken ein, dass man durchaus ein Beispiel geben muss.« »Aber Peppino gehört nicht einmal zur Bande. Er ist ein armer Hirte, der kein anderes Verbrechen beging, als dass er uns Lebensmittel lieferte.« »Was ihn vollkommen zu eurem Mitschuldigen macht. Es wird also ein Schauspiel stattfinden, das den Geschmack des römischen Volkes befriedigen wird. Dazu soll dann noch ein unerwartetes Schauspiel kommen, das ich mir vorbehalte«, versetzte der Trasteveriner. »Mein lieber Freund«, entgegnete der Mann im Mantel, »erlaubt mir die Bemerkung, dass ihr mir ganz geneigt zu sein scheint, irgendeine Albernheit zu begehen. Ich bin zu allem geneigt, um die Hinrichtung des armen Teufels zu verhindern, der in der Klemme steckt, weil er mir gedient hat. Bei der heiligen Jungfrau, ich müsste mich als feig betrachten, wenn ich nicht etwas für den braven Jungen unternähme.« »Und was gedenkt ihr zu tun?« »Ich stelle etwa 20 Mann um das Schafott. Und in dem Augenblick, wo man ihn herbeibringt, stürzen wir auf ein Signal, das ich geben werde, mit dem Dolch in der Faust auf die Eskorte los und entführen ihn.« »Das scheint mir sehr unsicher. Und mein Plan taugt entschieden mehr als der eurige.« »Und worin besteht dieser Plan, Exzellenz?« »Ich gebe irgendeinem, den ich kenne, 2000 Piaster. Dafür bewirkt er, dass Peppinos Hinrichtung auf das nächste Jahr verschoben wird. Im Laufe des Jahres gebe ich sodann weitere 2000 Piaster einem anderen, den ich ebenfalls kenne, und bringe es dahin, dass man ihn entschlüpfen lässt.«
»Sind Sie des Gelingens sicher?«
»Mein Lieber, ich sage, ich werde mit meinem Golde mehr bewirken als ihr und eure Leute mit allen euren Dolchen, Pistolen und Büchsen. Lasst mich also machen.«
»Vortrefflich. Doch wenn Sie scheitern, sind wir immer noch bereit.«
»Haltet euch immerhin bereit, wenn es euch Vergnügen macht, doch seid überzeugt, dass ich die Freiheit für ihn erlange.«
»Vergessen Sie nicht, dass schon übermorgen Dienstag ist. Sie haben nur noch morgen.«
»Wohl, aber ein Tag besteht aus 24 Stunden, jede Stunde aus 60 Minuten, jede Minute aus 60 Sekunden, und in 86.400 Sekunden bringt man viel zu Wege.«
»Wie werden wir es erfahren, Exzellenz, wenn es Ihnen gelungen ist?«
»Das ist ganz einfach. Die letzten 3 Fenster des Palastes Rospoli sind von mir gemietet. Habe ich den Aufschub erlangt, so sollen die 2 Fenster an der Ecke mit gelbem, das in der Mitte aber mit weißem Damast mit rotem Kreuz behängt werden.«
»Gut. Und durch wen werden Sie die Begnadigung in die betreffenden Hände gelangen lassen?«
»Schickt mir einen eurer Leute, als Büßer verkleidet, und ich gebe sie ihm. Mit seinem Gewand wird er bis zum Fuße des Schafottes vordringen, wo er die Bulle dem Obersten der Brüderschaft übergibt, der sie dem Nachrichter einhändigt. Mittlerweile lasst diese Kunde Peppino zu Ohren kommen, dass er nicht vor Angst stirbt oder ein Narr wird, sonst hätten wir eine unnötige Ausgabe für ihn gemacht.
»Hören Sie, Exzellenz«, sagte der Trasteverina, »ich bin Ihnen ergeben und davon sind Sie überzeugt, nicht wahr?«
»Ich hoffe es wenigstens.«
»Nun, wenn Sie Peppino retten, so wird meine Ergebenheit sich in Gehorsam wandeln.«
»Gebt wohl Acht auf das, was ihr sagt, mein Lieber. Ich werde euch eines Tages daran erinnern, denn vielleicht bedarf ich eurer einst ebenfalls.«
»Wohl, Exzellenz. Dann sollen Sie mich zur Stunde der Not finden, wie ich Sie zu derselben Stunde gefunden habe. Wären Sie am anderen Ende der Welt, so brauchen Sie mir nur zu schreiben. Tue dies, und ich werde es tun. So wahr ich...«
»Still«, sagte der Unbekannte, »ich höre Geräusche.«
»Es sind Reisende, die das Kolosseum mit Fackeln besuchen.
Sie sollen uns nicht beisammen finden. Diese Spione von Führern könnten euch erkennen, und so ehrenwert auch eure Freundschaft ist, mein Lieber, so befürchte ich doch, es dürfte mir meinen Kredit nehmen, wenn man erführe, in welchem Grade wir miteinander verbunden sind.«
»Also, wenn Sie den Aufschub haben?«
»So ist im mittleren Fenster ein Damastvorhang mit rotem Kreuz.«
»Wenn Sie die Bulle nicht haben?«
»Drei gelbe Vorhänge.«
»Und dann?«
»Dann spielt mit dem Dolche nach eurem Belieben. Ich erlaube es euch und werde da sein, um euch zuzusehen.«
»Gott befohlen, Exzellenz. Ich zähle auf Sie. Zählen Sie auf mich.«
Nach diesen Worten verschwand der Trasteverina auf der Treppe, während der Unbekannte, sein Gesicht noch mehr als zuvor mit dem Mantel verhüllend, zwei Schritte entfernt an Franz vorüberging und auf den äußeren Stufen in die Arena hinabstieg. Eine Sekunde nachher hörte Franz seinen Namen unter dem Gewölbe erschallen. Es war Albert, der ihn rief. Er wartete, um zu antworten, bis sich die beiden Männer entfernt hatten, denn er wollte nicht, dass sie erführen, sie hätten einen Zeugen gehabt, der, wenn er auch ihr Gesicht nicht sehen konnte, wenigstens kein Wort von ihrem Gespräch verlor. Kaum waren 10 Minuten vergangen, als Franz nach dem Hotelstadt London zurückfuhr. Er ließ Albert seine Eindrücke erzählen, ohne viel zu erwidern, denn er wollte so bald als möglich allein sein, um ungestört das, was in seiner Gegenwart vorgefallen war, überlegen zu können. Von den beiden Männern war ihm der eine offenbar fremd, und er sah und hörte ihn zum ersten Mal. Nicht so war es mit dem anderen, und obgleich Franz sein beständig im Schatten oder durch den Mantel verborgenes Gesicht nicht hatte unterscheiden können, so war ihm doch der Ton dieser Stimme sofort zu sehr aufgefallen, als dass sie in ihm nicht bestimmte Erinnerungen geweckt hätten. Es lag in dieser Stimme etwas Scharfes, Metallisches, das ihn ebenso sehr im Kolosseum wie in der Grotte von Monte Cristo hatte erbeben lassen. Er war auch vollkommen überzeugt, dass dieser Mann Simbad der Seefahrer war. Unter allen anderen Umständen hätte er sich bei der Neugierde, die ihm dieser Mann eingeflößt, ihm zu erkennen gegeben. Aber das Gespräch, das er bei dieser Veranlassung gehört, war so vertraulicher Natur, dass ihn die Überzeugung, seine Erscheinung müsste ihm unangenehm sein, zurückhielt. Doch während er fernblieb, gelobte er sich, dass er sich eine zweite Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, nicht entschlüpfen lassen wollte. Franz war zu sehr von seinen Gedanken in Anspruch genommen, um zu schlafen. Er brachte die Nacht damit hin, dass er alle Umstände, die sich auf den Mann in der Grotte und den Unbekannten im Kolosseum bezogen und die auf die Gleichheit beider Personen deuteten, in Erwägung zog. Und je mehr Franz nachdachte, desto mehr wurde er in seiner Meinung, es sei ein und dieselbe Person, bestärkt. Er entschlummerte bei Tagesanbruch und erwachte daher sehr spät. Albert hatte als echter Pariser bereits seine Maßregeln für den Abend getroffen und eine Loge im Theater Argentina genommen. Franz musste mehrere Briefe schreiben und überließ deshalb Albert den Wagen für den ganzen Tag. Um 5 Uhr kehrte Albert zurück. Er hatte seine Empfehlungsbriefe abgegeben, Einladungen für alle Abende erhalten und Rom gesehen. Albert war in der letzten Zeit sehr unzufrieden, denn seit den 4 Monaten, wo er Italien in allen Richtungen durchkreuzte, hatte er nicht ein einziges galantes Abenteuer gehabt. Die Sache war umso peinlicher, als er, nach der bescheidenen Anschauung seiner Landsleute, von Paris mit der Überzeugung abgereist war, er würde in Italien die größten Erfolge erringen. Ach, es war dem nicht so gewesen. Die reizenden genuesischen, florentinischen und neapolitanischen Gräfinnen hielten sich zwar nicht an ihre Ehemänner, aber an ihre Liebhaber, und Albert erlangte die grausame Überzeugung, die Italienerinnen hätten vor den Französinnen wenigstens den Vorzug, dass die meisten in ihrer Untreue treu blieben. Und dennoch war Albert nicht nur ein vollkommen eleganter Kavalier, sondern auch ein Mann von viel Geist. Ferner war er Vicomte, allerdings Vicomte von neuem Adel. Doch heutzutage, wo man keine Ahnenproben mehr zu liefern hat, was liegt daran, ob der Adelstitel von 1399 oder von 1815 datiert? Dabei hatte er, was schwerer ins Gewicht fiel, 50.000 Frau Rente. Und das war mehr, als man brauchte, um in Paris Mode zu sein. Es erschien also einigermaßen demütigend, dass er in keiner von den Städten, die er besuchte, Aufsehen erregt hatte. Er hoffte, sich in Rom zu entschädigen, da der Karneval in allen Ländern der Erde, die dieses herrliche Fest feiern, eine Zeit der Freiheit ist, wo sich die Strengsten zu einer Tollheit hinreißen lassen. Weil nun der Karneval am anderen Tag begann, so war es für Albert von großer Wichtigkeit, sich der vornehmen Welt noch vorher bemerklich zu machen. Er hatte daher eine von den am meisten ins Auge fallenden Logen des Theaters gemietet und eine tadellose Toilette gemacht. Indes hegte er noch eine andere Hoffnung. Er dachte, wenn es ihm gelänge, einen Platz im Herzen einer schönen Römerin zu erobern, so würde er damit natürlich auch einen Platz in einem Wagen erlangen und er dann in der Lage sein, den Karneval von der Höhe eines aristokratischen Gefährtes oder eines fürstlichen Balkons herab zu genießen.